Ich muss auch den Menschen zeigen, damit Menschen Interesse haben, etwas zu lesen über einen anderen Menschen, wie er denkt, wie er fühlt, wie er sich entwickelt hat. Deswegen war es wichtig, offen zu sein für die Menschen.
Hallo, der Prisma-Podcast. Unsere Redaktion holt die Unterhaltungswelt für euch ans Mikro. Wir sagen Hallo.
Liebe Podcast-Fans, auf euch wartet jetzt eine sehr interessante Episode mit einem wunderbaren Gast, auf den ich mich persönlich ja schon sehr lange gefreut habe, denn Roland Kaiser ist irgendwie nicht nur ein Musiker und Künstler, sondern schon so etwas wie der Gentleman der deutschen Musikszene. Ich habe mich mit ihm getroffen und wir haben über ganz viele Dinge gesprochen, über sein neues Weihnachtsalbum zum Beispiel, darüber, wie er selbst die Weihnachtszeit begeht, natürlich auch über die fast schon legendäre Kaiser-Mania am Dresdner Elbufer, ja, und über noch so einiges mehr. Aber bevor wir jetzt ins Gespräch einsteigen, machen wir noch eine kurze Werbepause. Die heutige Folge wird präsentiert vom SKL Eurojoker. Stellt euch vor, es gibt nicht einfach nur ein Los, sondern ein Da geht viel mehr los. Unter mehr-los.de/prisma gibt es ein Los mit viel mehr Chancen, viel mehr Ziehungen und viel mehr Gewinnen. Mit täglichen Sofortrenten und jeden Monat über 160.000 Gewinnchancen. Wer Lust auf den Hauptgewinn von insgesamt 1,2 Millionen Euro hat, ist beim Eurojoker der SKL genau richtig. SKL schenkt allen Podcast-Fans einen Eurojoker im Wert von 10 Euro. Einfach unter mehr-los.de/prisma bei eurer Bestellung den Rabattcode PRISMA10 eingeben. Spielteilnahme ab 18, Glücksspiel kann süchtig machen, Infos auf skl.de/spielsucht. Die Chance auf den monatlichen Höchstgewinn beim SKL Eurojoker beträgt 1 zu 3 Millionen, Verlustrisiko ist der Loseinsatz. Liebe Podcast-Fans, ich beschreibe mal kurz den Platz, an dem wir hier sitzen. Schickes Hotel, nette Restaurantumgebung. Hier auf dem Tisch vor mir und meinem Gesprächspartner liegen so allerhand Dinge, zwei Mikros, eine Aufnahmeeinheit, ein schönes Buch liegt vor uns, darüber werden wir gleich noch reden. Ja, und von der Aufnahmeeinheit führen die beiden Mikros weg. Eins führt zu dem Mann, den ich eigentlich bislang immer nur an, naja, also mit Smoking und Fliege oder Anzug, Dreiteil und Krawatte kenne. Jetzt sitzt er bei mir heute als Gast etwas legerer, Sakko trägt er. Ja. Ich freue mich sehr, Roland, dass du hier bist.
Guten Morgen.
Ja, beim Prisma Podcast ist es fast schon Tradition, dass ich meine Gäste selbst vorstellen. Deshalb bin ich jetzt ganz gespannt, lieber Roland Kaiser, wie du dich selbst umschreibst.
Ich bin ich komme aus Berlin, Wedding, und bin dort aufgewachsen und bin viel unterwegs gewesen, habe in vielen Orten Deutschlands gelebt und habe vom Singen über Fernsehproduktion bis wieder zurück zum Singen alles Mögliche gemacht und bin heute ein zufriedener, glücklicher Mensch.
Das sieht man dir auch an, vor allen Dingen, wenn man deine Konzerte besucht. Und ich durfte vor kurzem eines deiner Konzerte der aktuellen Tour Alles oder Dich besuchen. Du bist für mich, wenn ich das mal so ein bisschen ergänzen darf, so ein bisschen wie der Gentleman der deutschen Musik, weil du unheimlich stilvoll alleine schon die Bühne betrittst, dein Publikum begrüßt. Ist das so ein bisschen so der Respekt vor den Menschen, die weit herreisen, die den Abend mit dir verbringen?
Es hat vor allem damit zu tun, dass ich das als richtig empfinde, mich erstmal vorzubereiten für mein Publikum und dann dementsprechend mich auch kleidungsmäßig vorbereite. Ich glaube, dass Kleider machen Leute, man fühlt sich irgendwie anders, wenn man sich fertig gemacht hat, dass man einfach so rausschlufft. Und ansonsten ist es so, dass ich mein Publikum nicht nur respektiere, sondern auch sehr liebe und deswegen möchte ich, dass sie sich mit einem schönen Gegenüber wohlfühlen können.
Naja, deine Fans geben ja nicht nur viel Geld aus für Konzerte und für Tickets, sondern sie investieren unheimlich viel, auch Zeit. Ja, sie reisen weit an, übernachten.
Ja, ja, es gibt das auch
sehr oft. Sie investieren richtig in dich.
Gibt es sehr oft, ja. Wir haben eine Reihe von Fans, die mitfahren über 20 Tage, 23 Tage, die jeden Tag sitzen, die in der ersten Reihe, wohnen in den Hotels. Da sind viele tausend Euro, die die Menschen ausgeben. Und da muss man auch entsprechend hart arbeiten, damit die Leute nicht enttäuscht sind.
Kann man so sagen, dass du deine Fans abends wenn du auf der Bühne stehst, so ein bisschen in dein Wohnzimmer einlädst? Ist das so dein Wohnzimmer, die Bühne?
Ich glaube, wir laden uns gegenseitig ein. Das ist ja nicht meine Halle, sondern ich bin ja auch nur temporär dort. Und manchmal ist es so, dass die Menschen sich viel heimischer fühlen, weil sie aus der gleichen Stadt kommen. Aber es ist so, dass wir gegenseitig versuchen, einen schönen Abend zu haben. Und es liegt vor allem an uns, ob es uns gelingt, dass die Menschen sich wohlfühlen. Und da wir das bisher immer geschafft haben, dass die Menschen sich wohlfühlen, ist die Freude natürlich groß über eine solche erfolgreiche Tournee.
Bei euch scheint ja alles immer perfekt. Ihr überlasst nichts dem Zufall und du beschreibst das auch in deinem neuen Buch, Sonnenseite heißt es, die Autobiografie, wie es so ist, wenn du die Bühne betrittst. Da wird hinter der Bühne nochmal kurz im Gesicht getupft oder da läuft auch nochmal jemand mit der Fusselrolle übers Jackett.
Richtig, ja.
Und dann ist er da, dieser Moment. Dann bist du auf der Bühne. Du hast mal gesagt in einem Interview, die Bühne ist die Schokoladenseite meines Lebens.
Ja, meines Berufes ja auf jeden Fall. Es gibt unterschiedliche Dinge hier in einem Beruf, mit deinem genauso. Für mich ist das das Sahnestück meines Berufes und das Schlimmste ist für mich, fotografiert zu werden. Und dann ist bei mir Platz 1, wie gesagt, die Live-Bühne, dann kommen die Studioaufnahmen, dann kommt Fernsehen. Und was ich nicht gerne mache, ich lasse mich nicht gerne fotografieren. Schon gar nicht, wenn es Fotosessions sind für ein Album, die dauert meistens sechs Stunden. Das ist mir einfach, lass mich nicht gerne fotografieren.
Das kommt aber auf den vielen Fotos, die es von dir gibt, überhaupt nicht so rüber, ne?
Natürlich nicht, aber das ist ja auch das Ergebnis meistens von langen arbeitsreichen Tagen. Aber es bereitet mir keine Freude.
Wie ist das seit mehreren Jahren, wenn du in die Halle schaust und du hast teilweise mehr als 10.000 Menschen vor dir, die halten ja mittlerweile alle ihre Handys hoch und fotografieren und filmen. Das ist aber nicht das, was du meinst, was dich stört. Das ist...
Ach, du meinst wegen das der normal, Ansage oder? Mit den Fotos?
Ja, genau.
Ja, das Ergebnis ist das Komische daran. Wenn man singt, verzieht man meistens sein Gesicht und dann kriegt man irgendwelche Fotos zugeschickt. Können Sie hier mal unterschreiben? Und dann denkt man sich, mein Gott, warte da ab, bis ich nicht mehr singe. Deswegen mache ich mal einen Scherz mit den Leuten und sage mal, ihr habt jetzt ein paar Sekunden Zeit, mich in Ruhe zu fotografieren, indem ich meinen Mund halte und ihr mal einfach nur fotografieren könnt.
Und ich ergänze das gerne ein bisschen, weil ich habe es live sehen dürfen und dann stellst du dich richtig schön in Pose so groß auf, dass man auf der Videowall hinter dir dich sehr, sehr gut fotografieren kann. Und
könnte man machen,
das macht dann auch eigentlich fast jeder. Man sieht schon in der Halle, wie es dann überall flackert.
Das ist eben ein Phänomen, das wir seit vielen, vielen Jahren haben, dass eben die Menschen ihr Handy mitbringen und es auch nutzen, um Erinnerungsfotos machen zu können, völlig normal.
Die Corona-Pandemie ist noch lange nicht beendet und jetzt, man neigt an der Stelle immer dazu zu sagen, hinter uns liegt die Corona-Zeit. Nein, so ist es ja nicht, aber du hast die lange Zeit des Lockdowns ja für dich, wenn man es mal so positiv sagen möchte, sehr gut nutzen können. Du hast ein Buch geschrieben, unter anderem, Sonnenseite heißt es, ist im Heine Verlag jetzt erschienen. Zusammen mit der Sabine Eichhorst, ist sie diejenige gewesen, die deinen Ausführungen so den letzten Schliff gegeben hat? Oder wie darf ich
Wir haben uns getroffen in meinem Haus auf Sylt, haben wir, ich glaube, 12 Tage gesessen, so 10 Stunden nur geredet über mein Leben und dann haben wir beide nach Hause gefahren wieder und dann haben wir in der Woche jedenfalls 6 bis 8 Stunden telefoniert, haben unsere Dinge abgeglichen und aber ihre Formulierungskunst ist schon sehr fein ausgebildet und insofern war sie eine wichtige Partnerin für dieses Buch, ja.
Du gibst uns in dem Buch ja auch wirklich ganz tiefe Einblicke in dein Leben. Es ist auch reichhaltig bebildert. Man sieht Fotos aus dem Wohnzimmer zu deiner Kinder- oder Jugendzeit.
Ja.
Es gibt auch ein ganz interessantes Foto, das ich dir gleich auch nochmal zeige. Du weißt wahrscheinlich schon, welches ich meine. War dir das wichtig, solche fast schon intimen Einblicke in dein Privatleben zu geben?
Ist ja nicht so intim. Also ich bin ja, gibt ja eine Grenze. Aber ich finde, wenn ich eine Autobiografie schreibe, muss ich den Menschen auch den Menschen zeigen und nicht nur das gemachte Objekt nach dem Motto, das ist der Künstler. Ich muss auch den Menschen zeigen, damit Menschen Interesse haben, etwas zu lesen über einen anderen Menschen, wie er denkt, wie er fühlt, wie er sich entwickelt hat. Deswegen war es wichtig, offen zu sein für die Menschen.
Das kommt in dem Buch auch sehr gut so rüber und das auf fast 400 Seiten. Also du hast in der Tat sehr viel zu erzählen in dem Buch.
Ja, das ist... Und ich habe noch vieles ausgespart.
Dann freuen wir uns auf die Fortsetzung in ein paar Jahren. Wie haben wir uns das so vorzustellen? Also du hast gesagt, du hast dich mit Sabina Eichhorst getroffen, ihr habt danach lange telefoniert, aber hattest du sowas schon immer im Hinterkopf, dass du sowas mal machen willst, so ein Projekt? Und hast dir vielleicht sogar auch was immer mal was aufgeschrieben und zur Seite gelegt?
Ich war eigentlich immer derjenige, der Anfragen abgelehnt hat, dieser Art, wenn ich sagte, wer sollen sich dafür schon interessieren? Und dann haben einige gute Freunde von mir gesagt, pass mal auf, du erzählst ständig privat von der Zeit in Berlin, als du hast John F. Kennedy gesehen, der diesen Satz aussprach, ich bin ein Berliner. Du hast gesehen, wie die Mauer gebaut wurde, du hast gesehen, wie sie wieder entfernt wurde. Das sind spannende zeitpolitische Ereignisse, die du beobachten konntest als Mensch. Du hast, wie gesagt, viel erlebt in deinem Leben. Das interessiert bestimmt Menschen, die das nicht haben erleben können. Also erzähl ihnen davon. Und das war der Grund für mich. Dann habe ich das mal an einer Stelle erzählt und der hat dann mit dem Chef von Random House gesprochen. Der kam sofort und mir sagte, sie müssen bei uns ein Buch machen. Dann habe ich gesagt, okay, dann machen wir es mal.
Ja, du sprachst zeitpolitische Geschichte an. Ich blätter jetzt gerade mal hier in dem Buch und ich sehe hier deinen Brief, den du an Erich Honecker geschrieben hast. Der ist hier abgedruckt. Ja, das war 1987.
87
gewesen. Ihr wart eingeladen zu einem Konzert.
Das war die 750-Jahr-Feier der Hauptstadt der DDR, also Berlins, der Hauptstadt der DDR. Und damals wurde der Friedrichstadtpalast neu gebaut und dann war geplant, ein Fernsehkonzert zu machen, 3 Konzerte und 1 davon fürs Fernsehen der DDR. Und mein musikalischer Direktor hieß damals Franz Barsch, der hat in der DDR die Karriere von Veronika Fischer stark beeinflusst. Dann war nach dem Konzert, ist er dann in West-Berlin geblieben mit ihr und war dann natürlich in der DDR persona non grata. Und als ich dann dem Künstlerdienst sagte, ja, mein musikalischer Leiter heißt eben Franz Bartsch, hat er gesagt, stopp, das geht nicht, der kann nicht rein zu uns. Ich sage, Dann wird es erklärt und ich sage, gut, dann werde ich Ihrem Staatsratsvorsitzenden schreiben. Ich sage, ja, nein, versuchen Sie mal. Und habe dann einen Honecker geschrieben und der hat dann, wie man das in der Akte sehen kann, also an Mielke weitergeleitet, genehmigt und dann durfte Franz einreisen. Sehr zur Verwunderung aller anderen Kollegen in der DDR. Und er hat aber allerdings, musste er ein Zugeständnis machen. Er musste in der Fernsehaufzeichnung oder Übertragung, musste er sich dann, oder mit seinem Künstlernamen unterschrieben, nicht mit Franz Bartsch, sondern Daniel Matti. Und die ganzen Kollegen aus der DDR wussten natürlich, wer er ist und haben das als eine reine Farce empfunden. Aber gut, wir haben das durchbekommen.
Im Buch steht, Franz lachte laut, als er das hörte, dass er mit einreisen durfte,
mit
auf der Bühne stehen durfte und dass er unter Pseudonym auftreten musste. Und ich lese mal weiter, als er das hörte und genoss seinen Triumph, er, der Republikflüchtling, würde noch einmal in der DDR auftreten. Und alle, die ihn kannten, und das waren viele, die Pudis, die Musiker von Karat, zahllose Künstlerinnen und Künstler, mit denen er zusammengearbeitet hatte, lachten sich schlapp, als sie lasen, dass Franz Bartsch angeblich Daniel Matti
hieß. Ja, natürlich, das ist so.
Was ist deine Lieblingspassage in dem Buch? Gibt es das? Hast du so eine Lieblingspassage im Buch?
Nein, es gibt so eine Passage, die ich sehr unterhaltsam empfinde und die mich ein bisschen, würde ich nicht sagen lächerlich macht, aber ein bisschen mich selbst auf die Schippe nehmend, was ja sehr gesund ist, wenn man sich ein bisschen nicht ganz so ernst nimmt, So. Also,
Roland Kaiser liest aus seinem Buch Sonnenseite. Ja.
Kurz darauf stieg Frei, das heißt allein, in die deutschen Charts ein, hielt sich 16 Wochen, schaffte es bis auf Platz 14 und verkaufte sich über 220.000 Mal. Nach zwei Jahren hatte ich 4 Flops und endlich meinen ersten Hit. Kurz darauf sollte ich in einer Show des SFB auftreten und tat, was auch Frauen in solchen Situationen gerne tun. Ich ging zum Friseur. Und zwar in einen Salon am Kudamm, den man mir empfohlen hatte. Der Friseur sah mich an. Er selbst sah aus, als hätte er eben aus einem Hochglanzmagazin entsprungen. Schlank, trainiert, kein Gramm Fett zu viel. Die oberen Knöpfe seines Hemdes standen offen. Brusthaar blitzte heraus. Er war äußerst gepflegt, duftete und seine Bewegungen waren weich und fließend. Selbst hatte er kaum noch Haare und die wenigen, die ihm geblieben waren, trug er radikal kurz. erinnerte mich an Lieutenant Theo Kojak in Kojak, Einsatz in Manhattan, der nicht trotz, sondern wegen seiner Glatze ziemlich cool und sexy wirkte. Mit seinen schlanken Fingern fuhr er mir durchs Haar. Ich würde gern irgendwie anders aussehen. Meine Vorstellungen waren nicht sehr präzise und wie sah man denn in einer Fernsehshow möglichst gut aus? Der Friseur kämmte mich, betrachtete mich von links und rechts, von hinten und von vorn. Schließlich sagte er, ich habe da eine sehr gute Idee. Er legte mir eine Dauerwelle, eine Mini-Plie. Als er die Wickler entfernte, sah ich aus wie Tante Trude. Und als er mein Haar geföhnt hatte, sah ich aus wie Tante Trudes Pudel. Entsetzt starrte ich in den Spiegel. Was mache ich denn jetzt? Der Mann verstand überhaupt nicht, was ich von ihm wollte. Und dass ich nicht genauso begeistert war wie er selbst. Ich sehe schrecklich aus. Tun Sie was. Was soll ich denn tun? Das weiß ich nicht. Sie sind der Friseur. Aber bitte machen Sie irgendwas, damit ich nicht mehr aussehe wie ein Pudel. Also, er wirkte etwas verstört. Wenn ich die Haare wieder glatt ziehe, brechen sie. So kann ich auf keinen Fall vor eine Kamera. Und wenn die Haare brechen, kann man sie nur noch abschneiden. Wütend starrte ich sein Spiegelbild an und hatte ein paar ziemlich unfreundliche Fantasien. Zu Hause wusch und kämmte und föhnte ich mich und versuchte, das Gekräusel auf meinem Kopf zu bändigen. Aber es war hoffnungslos. Ich sah aus wie ein Pudel und ich fühlte mich auch wie einer. Okay, versuchte ich mich aufzumuntern. Die Leute kennen dich ja nicht. Ja und, fragte eine innere Stimme, sie werden also gar nichts merken. Nee, sie werden denken, du siehst immer so aus. Wütend packte ich ein paar Hemden ein, den neuen weißen Anzug und fuhr ins Studio. Das Video mit Tante Tudes singenden Pudel, das wir an diesem Tag aufnahmen, sahen 30 Jahre später meine Kinder. Sie brachen in Tränen aus und hörten erst auf zu lachen, als ich drohte, sie zu enterben. Das ist wirklich so passiert. Und, ja, das sah ich wirklich so aus, wie Tante Tudes Pudel.
Trägst du heute noch weiße Anzüge?
Nein, nicht mehr. Die tragen sehr auf, ja.
Ja, sehr schön. Das neue Buch Sonnenseite ist erschienen im Heine Verlag und wir werden in den Shownotes zu diesem Podcast auch nochmal einen Link dazu geben. Roland, wir haben eben angesprochen, du bist jetzt unterwegs gewesen mit der Tour Alles oder Dich. Du warst ja mit dem Album auch unglaublich erfolgreich, ja. Auch nach längerer Zeit mal wieder, ne? War das ja so ein richtig, richtig riesiger Erfolg, also mit dem Einschlag des Albums quasi auf.
Ja, wir hatten ja im Album vorher auch Gold, davor auch Platin, ja. Das ist nicht so. Ja. Aber wir haben natürlich, hatten mit dem Album Seelenbahn natürlich die Hilfe des Hits, weil warum hast du nicht Nein gesagt? Das hat auf dem Album nicht einen solchen Titel gehabt, aber es ist jetzt so, dass die Leute die Alben gerne hören, weil ihnen vielleicht die gesamte Liedauswahl und die Produktion gut gefallen.
Wie ist das, wenn du an so ein Album herangehst? Setzt du dich so unter Druck und sagst, das muss eine ganz große Nummer werden? Oder ist es dir wichtig, dass es ein ausgewogenes Album ist, was dich und deine Gefühlslage so widerspiegelt?
Also jeder versucht natürlich mit den neuen Produkten, die er macht, natürlich wie ihr auch in der Sendung macht, immer das Optimale zu erreichen. Sonst brauchen wir nicht anzufangen an dem Beruf. Aber man lernt schnell, dass man abhängig ist von den Titeln, die einem angeboten werden. Man muss lange Zeit suchen, man muss kritisch sein, man muss versuchen, seinen eigenen Geschmack mit dem des Publikums, zumindest was man glaubt, was es hat, abzugleichen. Insofern bleibt es immer in den Händen des Publikums zu entscheiden, ob etwas funktioniert oder nicht. Wir können immer nur versuchen, unser Bestes zu geben. Ob es dann funktioniert, entscheiden die Menschen und nicht wir. Das macht den Buch so spannend.
Und als Konzertbesucher bei dir kann ich bestätigen, das Publikum hat es dir gedankt, dass das Album gut geworden ist. Das war ja in der Tat jetzt auch waren deine ersten Auftritte nach dem Lockdown.
Ja, ja.
War das so eine Art Befreiung, dass du wieder raus konntest auf die ganz große Bühne?
Ja, wir haben natürlich alle Kolleginnen und Kollegen haben das vermisst, wie ich auch. Diesen Kontakt mit den Menschen und mit seinen Musikern, einfach Musik zu machen, das ist einfach das Schönste, was es gibt für uns. Und insofern haben wir im Sommer schon viele Open Airs gespielt und haben dann sehr, sehr lange überlegt, mein Konzertveranstalter und Freund Dieter Semmelmann und ich, wollen wir das jetzt wagen, mit immer einem neuen Vereinbarung mit den jeweiligen Gesundheitsämtern vor Ort, ob wir uns auf dieses Spiel einlassen, unterschiedliche Regeln einzuhalten von Stadt zu Stadt, damit rechnen zu müssen, dass irgendwo was passieren kann. Und da haben wir gesagt, wir wollen das Risiko eingehen, wir wollen irgendwie die Arenen wieder aufschließen. Es muss ja wieder weitergehen. Und das hat funktioniert. Also da haben wir wirklich Glück gehabt. Ich hoffe jetzt sehr für die Kolleginnen und Kollegen, die in Zukunft gehen möchten im Dezember oder Januar, dass sie da Regeln finden, dass es möglich ist für sie.
Ja, du hast gesagt, bei dir hat es sehr, sehr gut funktioniert. Jetzt stehen bei dir einige Fernsehtermine an.
Ja.
Dann hast du im Frühsommer nächsten Jahres einen runden Geburtstag.
Ja.
Dann geht es mit Open Air, mit einer Open Air Tour weiter und dann kommt wieder Dresden. Und jetzt hast du vor kurzem verkündet, es gibt im nächsten Jahr zum ersten Mal die Kaisermania an 6 Abenden aufeinander.
Ja,
das ist ja Wahnsinn. Das ist eine unglaubliche Entwicklung. Ja?
Das hat natürlich damit zu tun, dass die Stadt Dresden, ich bin ja dort der Träger der Ehrenmedaille der Stadt, dass sie mir zu meinem 70. Geburtstag eben 2 Zusatzkonzerte schenken. Weil in der Regel ist es so, dass die Filmnächte am Elbufer eine bestimmte Anzahl von Konzerten haben, die nicht überschritten werden darf aufgrund der Lärmentwicklung einfach dort. Aber ich habe mir 2 Konzerte zusätzlich erlaubt. Einmal ist es ein Donnerstag und einmal ein Sonntag. Und dann allerdings mit etwas früherem Beginn, damit die um 22 Uhr dann fertig sind. Aber ich freue mich darüber natürlich sehr, weil es für die Menschen auch schön ist, dass sie noch Karten kaufen können, weil wir hatten ja schon 4 Konzerte, sind wir schon voll. Ne?
Wie fing das damals an in Dresden? Wie war das, dass da auf einmal das sich in Dresden so etabliert hatte?
2003 war das, haben wir das erste Mal gespielt am Elbufer. Da hatten wir 3.500 Menschen. Und mein, wie gesagt, jetziger Freund und Veranstalter, Dieter Semmelmann, hat das damals mitbekommen und hat gesagt, ja, da entwickelt sich was. Und hatte die Idee an der Kaisermania, wie du mal willst.
Ja.
Und das hat sich dann gesteigert, bis wir irgendwann 4-mal gespielt haben. Und wir spielen auch seit einigen Jahren auch immer live, Samstag dann im Fernsehen. Auch ungeprobt, einfach so, wie man im Fußballspiel auch nicht proben kann. Sondern die Kameras laufen einfach. Und das macht das auch so schön und so spannend. Und wie gesagt, die Menschen sind ja nicht mehr ausschließlich auf Dresden oder Sachsen als Publikum, die da hinkommen, sondern die kommen aus Österreich, Schweiz, den Benelux-Staaten. Wir hatten vor ein paar Jahren eine Dame aus Neuseeland, der Sohn ihr dieses Konzert geschenkt. Die ist dann eingereist von daher. Und mich sprach eine Reisegruppe aus Frankreich an, eine Frau, die mir sagte, das ist wunderschön, wir sind 6 Frauen aus der Normandie und wir nicht verstehen wir, aber lieben die Musik und lieben die Stadt. Und dann haben die unten so ein Schild, Je t'aime, also ganz süß, die haben die Atmosphäre geliebt. Und das ist eben das Besondere dort. Die Menschen gucken auf die Altstadt, wenn es dunkel wird, da diese moderne Bühne, dahinter die Altstadt. Ich gucke aufs Finanzministerium. Also jeder hat so einen anderen Blick, den er da in seine Augen kriegt.
Wenn du sagst, anfangs 3.500 Besucher, glaube ich, sagtest du, jetzt sind es an jedem Abend um die 20.000.
12.000 sind es, aber die jetzt, also dort sich Karten kaufen. Ja. Natürlich auf den Wiesen noch Menschen, auf den Brücken, also rund, sagt man, sind es pro Abend ungefähr 20.000 bis 25.000 Menschen, die sich da bewegen. Und die Stadt ist eigentlich im kompletten Ausnahmezustand. Alles sind bester Laune und in der Regel scheint die Sonne und das ist schon mal ganz besonders, sowas zu erleben für uns alle.
150.000 Menschen hören dich und deine Band. Stark.
Wenn man das mit den 6 Konzerten hochrechnet. Ist ja auch so, dass drüben dann die Restaurants auf der anderen Seite alle die Plätze draußen verkaufen, weil die können beim Essen dann die Musik hören. Also das ist ganz schön gemacht. Also an sich, das ist eine schöne Atmosphäre, ja.
Okay. Gehen wir ins Hier und Jetzt zurück. Weihnachtszeit. Die Weihnachtszeit steht vor der Tür und auf dem Tisch vor uns liegen auch so ein paar Bilder, die dein aktuelles Album, das auch heißt Weihnachtszeit, flankieren.
Ja.
Wie kam es dazu, dass du auf einmal solche Klassiker wie Odo Fröhliche, O Tannenbaum, Leise rieselt der Schnee, war das schon immer mal so ein Wunsch von dir, dass du sagst, ich mache mal so mein ganz eigenes Weihnachtsalbum?
Ich habe schon mal eins gemacht. Ich glaube, ich war das 2007 oder 2008. Damals hat meine Krankheit mich schon sehr gebeutelt und solche Weihnachtsklassiker wie Stille Nacht oder so Dinge sind, braucht man viel Luft, um die wirklich auch lange Töne aushalten, singen zu können. Das Album war damals kein Glanzstück. Und ich wollte unbedingt ein Album machen, das eben besonders ist. Wir haben eben Titel, wie du gerade sagtest, Odo Fröhliche oder Leise rieselt der Schnee, so weit verpoppt, wie es möglich ist und dann eben überraschenderweise fängt er plötzlich an, Weihnachtslied anzusingen. So haben wir das versucht. Ich habe dann versucht, Swing-Nummern zu machen, die man, also so Let It Snow und so White Christmas, ja, und so, genau. Dinger. Ja. Da habe mit Live-Musikern gearbeitet, mit einer dort sitzenden wirklichen Band, die Big Band-Musik gemacht hat, mit einem Kontrabass, mit Schlagzeug und Gitarre und Klavier und also Leben und Bläsern, richtige Musiker. Das fand ich gerade in der Zeit besonders wichtig, ein Signal zu setzen und sagen, wenn ihr dann schon nicht draußen spielen könnt, dann würde ich versuchen, euch wenigstens im Studio die Chance zu geben, wieder Musik machen zu können. Das hat viel, viel Spaß gemacht. Wir haben auch alle Streicher, waren dann auch Streicher, die da saßen und Musik gespielt haben. Das war sehr schön. Wir haben Programming so wenig wie möglich gemacht. Und es hat auch funktioniert.
Du hast auch viele verschiedene Chöre mit im Studio gehabt, wenn ich richtig informiert bin. Und das kommt beim Album, wenn ich es mal, also ich hab mal reingehört, das kommt wirklich sehr, sehr stimmgewaltig, sehr, sehr traditionell. Und ja, du hast es eben als poppig umschrieben. Das finde ich eine sehr, sehr gute Beschreibung.
Ist so eine Mischung aus einem. Ja? Natürlich, man macht Gloria in Excelsis Deo, also Engel auf den Feldern. Genau. Haben wir halt eben einen klassischen, schönen Kinderchör, der mit mir singt. Oder so Dinge, leise rieselt der Schnee und so Sachen, die wirklich richtig sind und passen. Ne? Oder ein Gospelchor bei Mary's Boy Child und so Dinge. Das hat so stimmungsmäßig schon gepasst für die einzelnen Songs. Ja.
Also du überraschst mit dem Album, finde ich. Ne? Das ist also nicht einfach nur die wievielte Aufnahme von irgendeinem Evergreen, sondern es sind schon überraschende Momente dabei, wenn ich das mal so sage.
Das war die Aufgabenstellung für meine beiden Arrangeure, für den Alex Wende und für die Lee Caspi, die also das von Streicher dann fantastisch gemacht hat, überraschende Momente schaffen für die Menschen, dass sie sagen, ey, das habe ich so noch nicht gehört.
Ja.
Das versuchten wir damit.
Vor allen Dingen auch diese swingigen Momente, ne? Let It Snow haben wir angesprochen, White Christmas, gefallen mir unheimlich gut. Ein Titel ist auf dem Album drauf, der musste da ja eigentlich drauf. Und den hast du auch in deiner aktuellen Tour schon gespielt. Das ist der Song, ja, man kann sagen, mit dem bei dir alles anfing, ne? Das ist der Elvis-Song.
Ja, das ist In the Ghetto. Ich weiß, das war eine ganz komische Geschichte eigentlich. Wenn die Hörerinnen und Hörer das noch nicht kennen, dann erzähle ich Ihnen das mal. Ich habe 1973 an einer Stelle einfach mal den Mund zu voll genommen. Ich habe jemanden kennengelernt, dessen Bruder war Manager von Randolph Rose. Weiß nicht, den wirst du nicht mehr kennen.
Sagt mir nichts.
Er hat gesungen früher und war im Künstler, der in Hitparade gesungen hat. Ich habe dann gesagt, naja, Hitparade, 3 Minuten singen, Text nicht vergessen, nicht hinfallen, Mikrofon festhalten, muss man mehr können. Kann dann im Prinzip jeder. Und er sagt, den gibt man nicht so an. Und ein Wort gab das andere. Und irgendwann hat er gesagt, ich mache dir mal einen Termin bei der Hansa, dann kannst du mal vorsingen gehen. Und irgendwann rief er mich an und sagt, du hast einen Termin am 21. Dezember um 18 Uhr oder irgendwie. Bin ich da hingefahren. War noch nie in meinem Leben im Studio, noch nie in meinem Leben irgendwo gesungen. Und dieser Tonmeister sagte mir, haben Sie denn schon mal gesagt, nein? Und können Sie überhaupt singen? Weiß ich nicht. Ja, was wollen Sie singen? Weiß ich auch nicht. Dann haben wir so eine Liste von Playbacks hingelegt, dann können Sie sich uns aussuchen. Und da habe ich den Song entdeckt, weil den mochte ich gerne von Elvis. Ich möchte In the Ghetto singen. Sagte, oh, wollen Sie was Leichtes nehmen? Ich sage, nee, das möchte ich gerne singen. Und dann habe ich das gesungen, kam ich wieder raus, und dann guckte er mich an, sagte, Sie haben noch nie gesungen? Ich sage, nein, noch nie. Nein, dann warten Sie mal hier. Da rein zum großen Thomas Meisel, dann kam der raus und hat zu mir gesagt, oh, mal, wollen Sie, komm doch mal in mein Büro. Dann wirst du angeboten, dann gesagt, was halten Sie denn davon, wenn ich Ihnen jetzt einen 3-Jahres-Vertrag gebe? Und so kam ich dazu. Also überhaupt nicht geplant, einfach nur mal den Mund zu voll genommen. Das Ergebnis waren dann, oder sind jetzt 47 Jahre Berufserfahrung. So kann das kommen, ne?
Auf allerhöchstem Niveau, insofern zur richtigen Zeit als junger Kerl, wenn ich es mal so salopp sage, mal an der richtigen Stelle,
ja, einfach mal ein bisschen zu weit aufgemacht. Ne? Ziemlich kurz, würde ich mal sagen, sowas zu behaupten, aber es hat eben funktioniert und hat dann hinterher, er hat es mir auch erklärt, er sagt, jeder gerät in die Gefahr, wenn er einen Elvis Presley Song singt, Elvis zu kopieren. Und das hast du nicht gemacht, du hast versucht, das Lied einfach so zu singen, wie es deiner Stimme gemäß, und das hat ihm gefallen, deswegen hat er damals drin gehört, der Thomas Meisel. Übrigens war er ein großartiger Produzent und sehr weiser, kluger Mann.
Als man mir in der Vorbereitung auf das heutige Gespräch sagte, ja, auf dem Album singt Roland auch Englisch und er singt auch Elvis in the Ghetto, dachte ich, okay, das musst du dir dann mal anhören.
Ist normal, ja klar.
Mal sehen, wie das, oder hören, wie das so ist. Ich schlage vor, wir haben über den Song jetzt schon gesprochen. Lass uns doch einfach mal in deine Version von In the Ghetto kurz reinhören.
As a snowflake On a cold and gray Chicago morn, a poor little baby child is born in the ghetto. And his mama cries, 'cause if there's one thing that she don't need, it's another hungry mouth to feed in the ghetto. People, don't you understand? The child needs a helping hand.
Ja, das war die Version In the Ghetto von Roland Kaiser. Also Roland, allerhöchste Gratulation für dieses große Remake.
Dankeschön.
Bist du ein weihnachtlicher Typ? Ist das so?
Ja,
so,
ja, freust du dich immer nicht so auf die mehr oder weniger als andere Menschen. Was mich besonders an dieser Zeit fasziniert, ist diese Rückkehr zur Besinnlichkeit, zur Einkehr, zur Ruhe, zum Familiären, zum Entspanntsein. Und das fasziniert mich an der Zeit, dass man einfach mal abschalten kann, was man sonst kaum kann. Man lässt sich darauf ein, abzuschalten. Das ist, finde ich, ein ganz, ganz wichtiges Moment, ja.
Lust auf eine kleine, knackige Weihnachtsfragerunde? Entweder ja. Oder antworten?
Okay. Ja.
Weihnachtsmarkt oder lieber gemütlich mit der Familie Weihnachten zu Hause?
Weihnachtsmarkt ist schon schön, ja.
Glühwein oder dann doch lieber warme Schokolade?
Glühwein.
Den Weihnachtsbaum selber schlagen oder fertig kaufen?
Fertig kaufen.
Und dann jetzt komme ich wieder auf, ja, auf die tollen Fotos zu sprechen. Hm. Es gibt ein unheimlich schönes Foto, wie du einen, ich dachte, frisch geschlagenen Baum aus dem Wald, ja, nach Hause trägst. Also ja, doch lieber fertig kaufen.
Dem Foto geschuldet und der Idee geschuldet.
Stefan. Und den Weihnachtsbaum dann auch selbst schmücken oder bestaunen, wie ihn deine Frau schmückt?
Mitarbeiten.
Schön. Welche Musik läuft dann Heiligabend? Dein eigenes Weihnachtsalbum oder dann doch
nein,
über die
Nein, ganz Klassen? Sicher, nein, wir haben so eine Playlist, eine Weihnachtsplaylist, die ist dann von meiner Tochter zusammengestellt und die ist dann sehr abwechslungsreich.
Ne? Ah, okay. Es gibt demnächst auch eine Weihnachtsfanbox von dir.
Ja.
Und da finde ich es wunderschön, dass es dazu auch ein Notenheft gibt, 40 Seiten, auch mit den entsprechenden
Texten. Wenn
jemand
damit singen möchte, klar, Logo, damit spielen will, dann klar.
Apropos CD, bist du denn eher so der Vinyl-Typ, denn die LPs feiern ja auch,
ja, so, so eine auch Renaissance. So. Ich meine, es wird so sein, dass wir werden natürlich, wie ja alle wissen, wir werden nicht mehr viele, viele Jahre CDs haben, weil die Entwicklung dahin geht, dass es sicherlich nicht ewige Zeiten noch physische Tonträger geben wird, sondern die Musik entwickelt hin zum Streaming, zu Downloads. Wir werden also Musik anders nutzen, als wir es noch kennen, vor vielleicht 5 oder 10 Jahren. Ich habe es sowieso erlebt. Von der Abschaffung der Single über Vinyl, über Kassette, über die CD, jetzt merke ich langsam, jetzt geht die CD zu Ende, wenn wir also Musik wahrscheinlich nutzen in Form von Streaming oder Downloads. Man muss sich dem stellen und nicht anfangen, sich zu beklagen darüber, dass die Zeit Dinge ändert. Wir müssen auch damit klarkommen, dass die Menschen Musik anders nutzen werden. Insofern ist es nur so, dass Fans, richtige Fans, haben große, großartige Musikanlagen, in denen sie eben Vinyl abspielen, weil es ist einfach irgendwie, jetzt geht vor allem in Richtung Jazzfans und Klassikfans, die dann wirklich so mit extrem teuren Anlagen eben Musik hören zu Hause. Das normale Konsumieren von Musik wird das Streaming sein und die Downloads sein.
Trotzdem gibt es dann Weihnachtsalbum auch als LP.
Ja, weil es ist immer noch ein Kunstwerk. Also dann wirken Fotos besonders. Das war ja unser aller Bedauern, als die CD kam, dass wir sagen, es wird nie wieder Cover geben wie, was ich von Frank Zappa oder von den Beatles oder den Stones, die teilweise Kunstwerke waren. Das hat sich wieder reguliert. Die meisten Künstlerinnen und Künstler, die ich kenne, national wie international, haben dann Vinyl und da zählt dann wieder ein Cover mit als besonders schön oder nicht schön. Was man sagen muss, ist eben, dass das finde ich auch gut, dass sich das so entwickelt. Es ist mittlerweile schwierig sogar, Termine zu kriegen, um Vinyls herstellen zu lassen. Muss lange Voranmeldungen machen, wenn man also sagt, ich plane im nächsten Jahr ein Album zu machen, muss man schon ein Jahr vorher anmelden, dass die Zeit und Kapazitäten haben, die herzustellen überhaupt.
Okay, wir haben über die, oder du hast gerade selber die Weiterentwicklung der Tonträger oder der Medien gesprochen, dass Musik in Zukunft anders konsumiert wird, als es in den letzten Jahren auch war. Soziale Netzwerke, lass uns mal kurz darüber sprechen. Du hast eine Zeit lang gesagt, oder sagst es, glaube ich, vertrittst diese These, glaube ich, immer noch, das ist eigentlich nichts für mich als Privatmensch. Da zeige ich nicht, wie ich irgendwo
das sitze und was esse. Das tue ich auch nicht. Nein, das mache ich auch nicht. Nein.
Aber du nutzt es beruflich aber auch.
Ja, ne? Das hat jetzt auch mit meiner Tochter was zu tun. Ich war eher ein sogenannter mäßig sozialen Netzwerk betreiben, sagen wir mal so. Meine Tochter hat irgendwann zu mir gesagt, dann entweder machst du den Laden zu oder machst es richtig. Und richtig heißt, nimm doch die Menschen mit und nimm sie beruflich mit. Du musst ja nicht sagen, ich gehe jetzt baden oder schwimmen oder duschen. Darum geht's gar nicht. Aber wenn du die Leute mitnimmst auf einer Tournee, zum Beispiel, die nicht kommen können, ist das für die Menschen spannend. Erzähle ihnen irgendwas beim Backstage-Bereich, was du gerade machst, was ihr macht, vorher oder nachher. Das interessiert Menschen. Das ist auch nicht schlimm, sondern aber mach es dann richtig, wenn du es machst. Und da hat sie mich überzeugt. Deswegen tue ich das jetzt. Ansonsten kann man sagen, als alle modernen Dinge oder alle Entwicklungen haben immer zwei Seiten. Man muss versuchen, die Seite positiv zu nutzen. Das ist in unserem Beruf so, wenn man sagt, früher haben wir eben, wenn wir im Studio waren, lange warten müssen, bis die erste Aufnahme per Band rauskam. Heute geht das alles per Mail. Ich kann heute sagen, ich möchte gerne, dass der Trommler in New York meine Songs trommelt. Dann schicke ich eine Mail rüber. Der trommelt und schickt sie mir wieder zurück. Das ist undenkbar gewesen. Man muss ja mal die positiven Seiten sehen in dem Bereich. Insofern ist es, es gibt natürlich auch gefährliche Seiten, was das Internet angeht. Die sozialen Medien kann jeder Dreck schmeißen ohne Ende und ohne Rechenschaft gezogen zu werden. Das ist halt für Heckenschützen ideal. Aber auf der anderen Seite haben wir auch durch die erhöhte Kommunikation und Information auch wiederum Vorteile. Also man muss das abwägen miteinander.
Oh ja, und vor allen Dingen deine Fans haben von deinen neuen Aktivitäten, vor allen Dingen bei Instagram habe ich jetzt gesehen, gab es eine erste Fragestunde für deine Fans, haben da ja viele Vorteile und ich darf mal so ein bisschen zitieren, die haben ja da ganz süße Sachen gefragt, ne? So wie viele paar Manschettenknöpfe hast du? Ne? Hast
ja, die kommen auf lustige Ideen, ja.
So über 110, glaube ich, hast du gesagt, ne? Weil das für dich so eine Art ist.
Das war auch so eine Idee meiner Tochter. So. Ich habe mal so eine Fragestunde gesehen, so, was hast du gemacht? So eine gute Idee, sagte ich, wenn du meinst, und dann hat sie mir das, kannst du das einfach so, das war eine gute Idee, muss ich zugeben.
Ja. Und da fragte auch jemand doch tatsächlich, wie machst du das, dass du nicht schwitzt auf der Bühne?
Ja, das ist für viele ein Phänomen, weil wir natürlich da, wenn ich in den Dresden manchmal spiele, draußen im Sommer überhaupt spiele, dann da mit einem Dreiteiler stehe bei 35 Grad und nicht schwitze. Das liegt an der Kondition, die man hat. Ich mache viel Sport und schlafe ausreichend und trinke sehr wenig Alkohol und das ist dann auch nicht schweißtreibend, sondern eher das Gegenteil. Wenn man fit ist, kann man das eher hinkriegen. Ich habe überhaupt keine Konditionsprobleme auf der Bühne.
Du wirst bald 70.
Ja.
Beschäftige ich das? Oder ist das so?
Nein.
Ist das ein Geburtstag?
Ich bin eher im Gegenteil äußerst dankbar, denn mit meiner Vorgeschichte ist das alles andere als selbstverständlich. Und so bin ich eher dankbar als jetzt der große Bedenkenträger bei deiner 7 steht. Ja? Also, insofern, ich bin da völlig entspannt.
Wenn ich noch mal kurz auf dein Buch zu sprechen komme, gegen Ende unseres Gespräches, Roland, dann machst du ja auch keinen Hehl daraus, dass du stolz darauf bist, auch bekennendes SPD-Mitglied zu sein. Hast auch zuletzt dich auch im Wahlkampf von Olaf Scholz auch gezeigt. Das rührt ja auch so ein bisschen mit deiner Kindheit, mit deiner Pflegemutter war das damals, ne, die für die SPD auch
tätig war. Die war Reinemacherfrau, ne?
Ja, als Putzfrau für die SPD, genau. Du hattest Willy Brandt damals auch kennenlernen dürfen.
Meine Mutter hat behauptet, ich hätte bei ihm auf dem Schoß gesessen. Ich weiß nicht, ob das stimmt, aber wenn es denn, eine schöne Geschichte zumindest. Ich habe ihn mal kennengelernt, später bei einer Fernsehshow als Gast. Und das war ein sehr, sehr faszinierender Augenblick, weil wir waren viele Kollegen zusammen im Backstage-Bereich und dann kam Willy Brandt rein und dann war alles still und der Raum war plötzlich voll. Ja, es ist schon. Es gibt schon Persönlichkeiten, die beeindruckend sind. Ich habe Helmut Schmidt kennenlernen dürfen, das war auch ein beeindruckender Moment. Also Peter Ustinov, Gerd Fröbe, Kurt Jürgens, also Leute kennengelernt, da ist der Raum schon voll, wenn diese Menschen einem begegnen. Ja.
Zum Thema Politik hat jemand eine Frage an dich. Die will ich dir jetzt mal hier vorspielen. Ich halte sie mal ans Mikro.
Lieber Roland, hier ist der Peter Plate und meine Frage an dich ist, wie politisch darf der Schlager sein?
Der Schlager an sich kann so politisch sein, wie er möchte, solange er mehrheitsfähig ist. Also ich sehe das an so einem Mann wie Udo Jürgens, der es geschafft hat, eben solche Dinge, sozialkritische Themen so zu verpacken, dass sie in der Lage waren, mehrheitsfähig zu sein. Ich denke an so ein Lied wie Das ehrenwerte Haus. Ich meine, dort die Missstände zu beschreiben, die Menschen provozieren, die ausgrenzen andere, um dann hinterher festzustellen, dass eben du und ich, wir passen nicht in dieses ehrenwerte Haus. Das ist also eine wunderbare Form von Sozialkritik ohne erhobenen Zeigefinger. Das muss man können. Das ist nicht einfach. Das konnte der Texter, damals war es, glaube ich, Dr. Kunze geschrieben, Michael Kunze, den Song Bitte mit Sahne, war auch so ein Song, wo ich sagen würde, da war aber einer sehr mutig, ältere Frauen zu beschimpfen, die sich vollstopfen mit Kuchen und Sahne, das eigentlich auch sein Publikum darstellt, aber Udo hat das gekonnt, er hatte diesen Mut, das zu tun, das hat mich immer sehr gut gefallen, immer, ja.
Ja, das war eine Frage von Peter Plate, vielen bekannt als Sänger von ehemals Rosenstolz.
Toller Komponist,
du bist ganz toller Komponist. Mit Peter ja sehr gut auch verbunden. Er hat ja für dich auch einen deiner Hits geschrieben, Liebe kann uns retten.
Die ist ja auch schon letztendlich politisch, nicht? Wenn man sagt, dass wir alle aufpassen müssen, dass die Liebe zu uns, auch zu unserem Planeten uns dazu führen sollte, Rücksicht zu nehmen, das ist ja schon eine politische Aussage, klar.
In der Tat. Hast du Träume? Hast du Träume?
Also, ja, eine gute Frage.
Was du vielleicht, deshalb stelle ich sie dir.
Ich wollte mal irgendwann.
Lass uns ein bisschen mitträumen.
Ich wollte mal in Neuseeland mit meinem Sportflugzeug rumfliegen, aber es ist eine weite Strecke. Also ich glaube, das wird ein Traum bleiben. Ich könnte mir nur höchstens eine chartern in Neuseeland. Im Moment ist alles schwierig mit den Reisen, aber wenn sich mal ändert, vielleicht mache ich das mal.
Lieber Roland Kaiser, vielen Dank, dass wir so ein bisschen mitträumen durften mit dir. Vielen Dank für dieses so offene Gespräch.
Ich habe dir zu danken, weil es ein schönes Gespräch war. Das hast du sehr, sehr liebevoll und gut gemacht. Dankeschön.
Alles Gute für dich.
Danke.
Für deine Familie.
Danke.
Und für deine wunderbare Band.
Dankeschön.
Das war wieder eine Folge von Hallo, dem Prisma-Podcast. Mehr aus der großen Unterhaltungswelt, das stets tagesaktuelle TV-Programm und alles rund um Streaming findet ihr auf www.prisma.de. Bis zur nächsten Folge.